Ihr hört Spalterradio, das Schulradio am Hanne-Ahren-Gymnasium Basinghausen, aus dem Schulzentrum am Spalterhals.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spalterradio Film. Wir nähern uns dem ersten kleinen Jubiläum. Es ist schon Folge 9 und nicht nur Folge 9 von Spalterradio Film, nein, auch, genau wie letztes Jahr, gibt es dieses Jahr wieder eine Folge in Kooperation mit dem hörbaren Adventskalender. Das heißt, in welchem Türchen wir uns auch immer befinden. Gerade. Ich hoffe, es war was Gutes drin, außer diesem wundervollen Podcast. Auf jeden Fall möchte ich heute, ähnlich zu letztem Jahr, nicht ganz gleich, aber ähnlich zu letztem Jahr mit euch über meine Lieblingsfilme aus diesem Jahr sprechen. Mehr oder weniger 10 Lieblingsfilme. Und genau, ich will auch gar nicht so viel reden, aber eine Sache kann ich ankündigen. Und zwar, für die, die es noch nicht gehört haben, es gab vor ein paar Wochen, für mich liegt es noch in der Zukunft, aber vor ein paar Wochen wird es für euch eine Folge gegeben haben von Spalterradio Film. Und zwar zu The Apprentice. Für die, die es noch nicht gehört haben, viel Spaß dabei. Und jetzt will ich aber anfangen. So, ich habe hier eine schöne Liste. Meine 10 Lieblingsfilme des Jahres. Sie sind nicht komplett gerankt, aber es ist so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, sage ich mal. Und meinen Platz 10 haben wahrscheinlich viele von euch gesehen, haben auch ein paar meiner anderen Mitspalter-Radio-Menschen gesehen. Und zwar rede ich von It Ends With Us mit Blake Lively, der, lasst mich lügen, im Sommer diesen Jahres erschienen ist und in dem Blake Lively eine junge Frau spielt, die von zu Hause wegzieht nach Boston, ist es, meine ich, in eine größere Stadt eben in den USA. Und dort trifft sie auf einen Mann, mit dem sie dann auch zusammenkommt, bis immer und immer häufiger toxische Anzeichen in dieser Beziehung auftreten. Ich werde die Filme nicht spoilern und deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Grundsätzlich fand ich den Film unglaublich gut, weil es eben an vielen Stellen eine toxische Beziehung aus der Perspektive der Person zeigt, die eben auch die häusliche Gewalt in dieser Beziehung und die Toxizität eben erlebt. Und genau in diesem Zusammenhang finde ich das eben total interessant, weil der Film eben zum Teil vielleicht zu Beginn sehr weichgespült wirken kann, bis er sozusagen an einen bestimmten Punkt kommt, wo ein bestimmtes Ereignis passiert. Das ist aber nah am Finale, deswegen will ich darauf nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall hat mich der Film total beeindruckt. Ich ging gar nicht davon aus, dass er so tiefgründig ist. Ich meine, das Buch selbst ist eben einfach eine Teenage-Love-Story, so ungefähr. Was natürlich nicht oft auf hohe Qualität vermuten lässt. Aber hier ist eben vor allem die ganze Thematik in Bezug auf häusliche Gewalt unglaublich spannend, aber auch nachvollziehbar inszeniert, sage ich mal. Und das hat mir total gut gefallen an dem Film. Und eben auch Blake Lively als Hauptdarstellerin hat gepasst. Ich mag sie in Gossip Girl, habe sie auch woanders gesehen, wo ich sie vielleicht sogar zum Teil ein bisschen unpassend fand. Aber hier so, sie als Schauspielerin hat gepasst. Also was ich vielleicht ein bisschen doof fand, war, dass sie nicht wirklich aus ihrem Kleidungsstil rauskam. Also das ist halt zum Teil sozusagen die vereinfachte Version von dem gewesen, was sie auch auf dem roten Teppich tragen würde, so ungefähr. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, wenn sie da eben noch mehr, ich sag mal, Elan in die Rolle reinsteckt. Aber grundsätzlich fand ich den Film sehr schön. Ich gebe 4 von 5 Sternen. Auch ein 4 von 5 Sterne Film für mich, der aber anders nicht unterschiedlicher sein könnte als der andere. Anders gibt's nicht das Wort. Nicht unterschiedlicher sein könnte, ist Horizon Part 1. Mit und von Kevin Costner, ein Western-Epos, 3 Stunden ist es lang und es ist der Part 1 von 4 Teilen. Uff. Ja, uff ist auch eine ganz gute Beschreibung für den Film. Denn so fühlt man sich, nachdem man nach gut 3 Stunden aus dem Kino rausgeht und sich nur denkt, Hilfe, Kevin Costner, was habe ich da gerade gesehen? Das war ja zu viel. Denn das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Es ist eigentlich schon fast zu viel. Er erzählt in den verschiedensten, auch nicht zwingend verbundenen Handlungssträngen, erzählt er die Geschichten von den verschiedensten und unterschiedlichsten Figuren. Es geht über einen einsamen Trapper, gespielt von Kevin Costner, der sich dazu entscheidet, eben mit zwei anderen Figuren, die sich dann aber auch wieder von ihm trennen, eben weiterzureisen und sie zu beschützen. Dann haben wir zu Beginn eine große Schlacht gegen die indigene Bevölkerung, die eben ihre Jagdgründe zurück möchte und dann ein Dorf überfällt. Und da aus dieser Schlacht gehen auch ein paar Hauptfiguren hervor und dann noch ein paar Leute von der Kavallerie, die dann zum Teil in den Krieg ziehen müssen. Also eine Masse an Hauptfiguren haben wir hier, an unterschiedlichen Figuren, die, wie ich finde, aber wenn man sich an sie gewöhnt hat, durch Kevin Costner sehr gut ausbalanciert erzählt werden. Wir sehen hier die verschiedensten Landschaften der USA, alle eben klar in diesem Western-Charakter, dieser Western-Look. Es ist ein bisschen dreckig, ein bisschen blutig, aber auch nicht zu blutig. Der Film hat eine FSK von 12, aber zeigt schon ganz aggressiv, sag ich mal, was der Wilde Westen war und wie brutal er auch zum Teil war. Aber das gleichzeitig auch mit Herz und Hoffnung und eben einem offenen Ende. Wir werden Teil 2 bekommen, Anfang nächsten Jahres, im März, meine ich. Im März werden wir Teil 2 bekommen. Der ist auch schon abgedreht und Teil 3 wird gerade gedreht. Ob Teil 4 noch kommen wird, ist nicht klar, weil der Film eben kein großer Erfolg am Boxoffice war. Aber die ersten 3 Teile werden wir bekommen, die dann wahrscheinlich eben auch zu dem Ende finden werden, wenn Teil 4 nicht mehr kommt. Ich kann nur sagen, wenn ihr Western mögt, wenn ihr ein langes Epos à la Herr der Ringe mögt, vielleicht nicht so besonders wie Herr der Ringe, aber aus diesem Atemzug stammt, dann wird euch auch Horizon zumindest an vielen Stellen Spaß machen. Und jetzt ist es tatsächlich nochmal ein Schritt in eine ganz andere Richtung. Und zwar mein Platz 8 meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2024 geht an einen Film, der in den USA schon 2023 erschienen ist. Und zwar All of Us Strangers mit Paul Mescal und Andrew Scott. Ein Drama über einen alleinlebenden jungen Mann in seinen 30ern, würde ich sagen, gespielt von Andrew Scott, der auf einen anderen Mann trifft, der in seinem Wohnblock wohnt. Also in seinem Hochhaus in einem Vorbezirk von London. Und die beiden treffen aufeinander und es funkt auch zwischen den beiden, aber Andrew Scotts Figur will sich ihm nicht wirklich öffnen und wir finden immer weiter Schritt für Schritt heraus, wer diese beiden Figuren überhaupt sind. Vor allem Andrew Scott hat eine total, total schöne Geschichte, die über ihn in dem Film erzählt wird, auf die ich jetzt aber auch nicht viel weiter eingehen möchte, weil alles, was ich sagen könnte, den Film eigentlich spoilern würde in irgendeiner Art. Aber so viel kann ich sagen, es hat mein Herz erwärmt und ich habe viele Tränen verdrückt während diesem Film. Er hat eine gewisse Bittersweetness, eine gewisse Melancholie, die mitschwingt, aber auch eine tragische Positivität. Ich habe den Film total gemocht und an die gerne hoffnungsvolle, aber auch traurige Independent-Dramen gucken, der Film ist definitiv was für euch. Und auch sehr independent, aber vielleicht doch etwas größer als All of Us Strangers, ist der nächste Film auf meiner Liste. Ich habe ihn heute schon angesprochen, und zwar geht es um The Apprentice. Oder wie er auf Deutsch heißt, The Apprentice, A Trump Story. Ja, klingt erstmal wie ein großer Propagandafilm für den Ex-Präsidenten und im Moment noch Präsidentschaftskandidaten. Ich nehme diese Folge auf, bevor die US-Wahlen 2024 beendet wurden. Ich kann zurzeit noch nicht sagen, wer die Wahl gewinnen wird. Und deswegen ist dadurch auch meine Meinung zum Film nicht beeinflusst. Der Film hat einen, ich sage mal, satirischen Dramacharakter und hat mich total beeindruckt. Also er erzählt eben die Geschichte eines jungen Donald Trump und wie der in der Unternehmenswelt aufgestiegen ist. Und wie er auch zu dem Mann geworden ist, den wir heute kennen, diesem skrupellosen, bisschen ekelhaften, bisschen unangenehmen Kerl, den wir so aus unserer Gesellschaft heute kennen, der eben auch US-Präsident war. Und mein Platz 6 geht dann zum ersten Mal so richtig ins Mainstream-Kino, richtig ins Blockbuster-Kino. It Ends With Us war ja mehr so ein Überraschungshit und Horizon war ein Blockbuster, der nicht wirklich geblockbustet hat. Und jetzt kommen wir zu einem Blockbusting-Blockbuster und zwar einem Film, einer Spätfortsetzung von einem der ersten Filme von Tim Burton. Und es ist sehr selten, dass Tim Burton eine Fortsetzung für seine eigenen Filme macht. Hier hat er es getan. Beetlejuice, Beetlejuice ist genial. Tim Burtons Beetlejuice, Beetlejuice als Fortsetzung zu Beetlejuice von Tim Burton ist eine wundervolle Fortsetzung, die die Figuren wundervoll weitererzählt, manche mehr, manche weniger, und auch coole neue Figuren einführt und mehr von Michael Keaton als Beetlejuice zeigt. Für die, die den ersten Teil gesehen haben, die wissen, dass Michael Keaton eigentlich mehr so der spaßige Side-Character ist und gar nicht so die Hauptrolle ist. In diesem Film ist er auch nicht die Hauptrolle, aber schon eine der Hauptfiguren. Er macht total viel Spaß, aber auch Winona Ryder ist wieder toll als Lydia Deetz und wer mag denn nicht Catherine O'Hara als schrullige, kuriose Delia Deetz. Sie macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und Neuzugang in diesem Film ist unter anderem Willem Dafoe, dessen Rolle ich auch gar nicht spoilern möchte, und auch Jenna Ortega. Jenna Ortega kennen ja wahrscheinlich viele auch aus ihrer ersten Zusammenarbeit mit Tim Burton in Wednesday als Wednesday Addams. Hier spielt sie einen Charakter, der vielleicht erstmal ein bisschen an Wednesday erinnert, also für die Wednesday-Fans definitiv einen Blick wert, aber desto besser man sie kennenlernt, doch eine sehr andere Figur ist. Sie spielt Astrid Deetz, die Tochter von Lydia, also Winona Ryder. Und eigentlich schon fast aus demselben Atemzug eines komödiantischen Blockbusters kommt auch der nächste Film auf meiner Liste, eine Actionkomödie, die dieses Jahr erschienen ist. Leider, leider gefloppt. Ich fand den Film großartig. Ich finde den Cast großartig. Und wenn ich euch zwei Namen nenne, werden die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, um wen es hier geht. Und um welchen Film. Denn die Hauptdarsteller des Films sind Ryan Gosling und Emily Blunt. Ganz genau. Ich rede von The Fall Guy, der eben Mitte des Jahres, Ende des ersten halben Jahres erschienen ist. Es geht um Colt Sievers, einen abgehalfterten Stuntman, der nach einer schweren Verletzung irgendwie probiert, die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen, die Filmregisseurin Jodie, gespielt von Emily Blunt, und er gerät dabei in ein Gespann von Intrigen und von Mafia und Action hinein und es macht einfach super viel Spaß. Ryan Gosling hat schon so oft gezeigt, dass er auch Comedy kann und das zeigt er hier auch wieder. Er spielt nicht Ken, nein, er spielt mehr so eine Rolle wie Han Solo eigentlich. Er hat so einen Han Solo-Vibe, aber eben nicht so eine Harrison Ford-Coolness, sondern eben eine Ryan Gosling-Coolness. Und es ist an gewissen Stellen auch eine Rom-Com. Also wenn die romantische Situation von Emily Blunt und Ryan Gosling im Film reflektiert wird, also in dem Film, den Emily Blunts Figur dreht, dann ist das einfach verdammt witzig. Und meine Empfehlung geht raus, schaut euch den Film auch im Streaming nochmal an. Er hat es verdient. Er ist einfach großartig. Ich will jetzt auch nicht zu viel weiter über den Film reden, denn 4 Filme sind noch auf der Liste. Wenn ihr richtig mitgezählt habt und wisst, welche Filme ich dieses Jahr gesehen habe, dann werdet ihr vielleicht auch wissen, welche sich hier vielleicht noch befinden. Mein Platz 4 geht an einen Film, der schon sehr lange in Entwicklung ist, seit 2015 oder 2016. Damals haben verschiedene Produzenten sich überlegt, sie würden gerne einen Film über Lee Miller machen. Die erste richtige Kriegsfotografin, die dann eben im Zweiten Weltkrieg tätig war. Und sie haben sich niemand anderen gesucht als Kate Winslet, um eben diese Lee Miller zu verkörpern. Und das macht Kate Winslet mit einem Elan, mit einer Kraft, mit einer beeindruckenden Bildschirmpräsenz. Und ich war total beeindruckt, nachdem ich diesen Film gesehen hatte. Sie setzt sich eben nach Der Vorleser ein zweites Mal mit Thematiken wie dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg auseinander und macht das aber auf eine ganz andere Weise als eine Person, die gar nicht genau weiß, was damals in Deutschland vorgegangen ist und auch was so an Gewalt da alles an auf dem Schlachtfeld und an der Front passiert, bis sie eben auf diese Gewalt trifft. Und diese Figur, Deli Miller, ist so vielschichtig erzählt und man lernt auch so viele Facetten ihrer Persönlichkeit kennen, dass ich nach diesem Film erstmal richtig motiviert war, noch mehr über Lee Miller herauszufinden, einfach weil sie von Kate Winslet und von der Regisseurin und den Drehbuchautoren so spannend porträtiert wurde. Und deswegen die Empfehlung, wenn er noch im Kino läuft, schaut ihn euch an. Wenn er schon im Streaming ist, schaut ihn euch an. Kate Winslet ist genial in diesem Film. Zeigt erneut, was für eine gute Charakterdarstellerin sie ist. Aber auch der Rest des Casts, zu dem unter anderem Marion Cotillard, die ihr vielleicht aus Inception oder The Dark Knight Rises oder La Vie en Rose, für den sie den Oscar gewonnen hat, kennt, hat eine kleine, aber unglaublich prägnante Rolle in diesem Film, über die ich jetzt noch nicht viel weiter erzählen möchte, aber sie ist total beeindruckend. Erneut, ich finde Marion Cotillard großartig und sie macht wieder einen richtig, richtig tollen Job. Mann, das ging ja schneller als erwartet. Jetzt kommen wir nämlich schon, last but not least, zu meiner Top 3 an Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Manche davon sind schon im Streaming, manche auch nicht. Manche schon auf Blu-ray und DVD vorhanden. Ich möchte euch gar nicht so lange hängen lassen, deswegen fange ich gleich an. Und zwar Platz 3 meiner Lieblingsfilme dieses Jahr hat sich Challengers gesichert. Vielleicht sagt euch der Film was, ist schon auf Prime Video verfügbar, auch ein Film von Amazon MGM Studios, also Produktion durch Amazon, von Luca Guadagnino, den viele wahrscheinlich durch Call Me By Your Name kennen. Ein Film mit Timothée Chalamet und Armie Hammer, den er 2017 in die Kinos gebracht hat. Ich meine, es war 2017. Auf jeden Fall eben ein Drama über zwei junge Männer, der eine älter, der andere etwas jünger, die sich kennenlernen und sich ineinander verlieben. Und nun hat er Challengers rausgebracht. Ein Dreiecksbeziehungsdrama, in dem es viel um Tennis geht. In den Hauptrollen Zendaya, Mike Faist und Josh O'Connor. Drei Teenie Rising Stars, manche größer, manche eher kleiner. Die einen hatten schon mehr Rollen, die anderen nicht. Auf jeden Fall haben alle drei hier eine sehr gute Chemie miteinander und intrigieren auch interessant gegeneinander. Es geht hier prinzipiell ganz viel um Tennis, aber auch eben um deren eigentlich Dreiecksgespann an Beziehungen, weil sie erst mit dem einen, dann mit dem anderen und dann wieder mit dem einen, also Zendayas Figur, und es ist etwas kompliziert. Und vor allem werden uns hier manche Figuren auch erst klar als die Bösen und die Guten präsentiert, und am Ende hinterfragt der Film das auch ein bisschen, wer ist hier eigentlich der Böse und wer ist der Gute. Und genau, Zendaya spielt eben eine junge Tennisspielerin, die sich verletzt und dann nicht mehr Tennis spielen kann, wodurch sie zur Trainerin wird. Und eine der zwei anderen Hauptfiguren, Mike Faists Figur, beginnt zu trainieren und ihn dann auch zu heiraten, während Josh O'Connor eigentlich ein bisschen hinten runterfällt. Und was in dem Film genau passiert, will ich nicht so erzählen, weil er total interessant erzählt ist. Aber ein Abschlusswort sage ich noch, ein interessantes, intrigantes Drama über Tennis in Liebe und Liebe in Tennis. Und für Leute, die Zendaya gut finden, hier darf sie mal zeigen, was sie auch schauspielerisch drauf hat. Total beeindruckend, was die da abzieht. Und genau. Wir sprechen gerade von Zendaya. Es gibt noch einen Film, in dem sie ganz gut ist. Oder auch ziemlich gut. Und der Film kam noch vor Challengers in die Kinos. Kurz davor. Hat Timothée Chalamet, über den ich eben schon gesprochen habe, in der Hauptrolle. Und heißt natürlich Dune Part 2. Der für viele wahrscheinlich der beste Film des Jahres ist. Ich habe noch einen Film, der für mich knapp darüber steht. Auf jeden Fall, wenn es um Dune Part 2 geht, ein gigantisches Epos, natürlich die Fortsetzung von Dune Part 1. Timothée Chalamet ist großartig, aber auch die neuen Castmitglieder, also Christopher Walken und Florence Pugh, holen alles aus ihren Figuren raus. Zendaya darf zum ersten Mal richtig zeigen, was sie im Dune-Franchise so alles kann. im vorherigen Film war sie ja mehr in Visionen und Rückblenden und eben im Finale vorhanden. Also hatte noch gar keine so große Rolle. Vor allem dafür, dass sie halt so das Promotion-Material für den Film schlechthin war. Auf jeden Fall hat auch Rebecca Ferguson hier einen unglaublich guten Job geleistet als Pauls Mutter, die dann eben zur ehrwürdigen Mutter der Fremen wird. Und ja, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, will ich wirklich nicht spoilern. Und für die, die den Film gesehen haben, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Das Finale war beeindruckend, oder? Vor allem, also, ich habe das Buch begonnen, aber es bis jetzt noch nicht beendet. Deswegen war es ja auch nicht nur eine Buchverfilmung, sondern auch noch spannend. Jetzt sind wir schon fast fertig. Mein Platz 1 an Lieblingsfilmen dieses Jahr. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wahrscheinlich sagt euch der Film sogar gar nicht. Das ist ein kleines, nettes Independent-Projekt mit Natalie Portman und Julianne Moore. Und es heißt May December. Ein Drama über eine Schauspielerin, die eine Frau spielt, die von Julianne Moore gespielt wird. Denn Natalie Portmans Figur, eine berühmte Schauspielerin mit einer bekannten TV-Serie, soll in einem Drama eine Frau in ihren 30ern spielen, die sich in einen 16-Jährigen, meine ich, verliebt. Und das basiert eben auf wahren Ereignissen in dieser Welt. Es ist nie wirklich passiert, aber in dieser Welt sind das wahre Ereignisse. Und die Figur, die Natalie Portman porträtiert in diesem Film, das echte Vorbild, wird gespielt von Julianne Moore. Und Natalie Portman darf nun Natalie Portmans Figur darf nun einen Sommer mit der Familie von Julianne Moores Figur verbringen, wo die beiden sich eben besser kennenlernen sollen, damit sie eben noch besser in die Rolle findet. Doch Schritt für Schritt werden dadurch alte Wunden aufgerissen, neue Probleme aufgezeigt und. Ein interessantes romantisches Drama mit Thriller-Charakter, das einen mit mehr Fragen zurücklässt, als man den Film beginnt, zumindest mich aber total geflasht und beeindruckt hat. Also an Leute, die gerne Julianne Moore in ein bisschen kuriosen Rollen sehen, ist das auf jeden Fall ein guter Film. Und auch an die Leute, die einfach nur gerne mal wieder Natalie Portman sehen wollen, ist das ein guter Film. Denn Natalie Portman ist auch verdammt gut. Nicht so gut wie Julianne Moore, aber auch verdammt gut in diesem Film. Und das war's mit meinen Lieblingsfilmen aus dem Jahr 2024. Es geht schon bald wieder zum Ende. Es ist für mich fast November. 29.10. ist für mich heute. Das heißt, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ich Filme, die danach erschienen sind, schon gesehen habe. Auf Filme wie Wicked Part 1 freue ich mich noch echt doll. Aber über die kann ich jetzt noch nicht sprechen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim ins Kino gehen und viel Spaß beim Serien im Streaming gucken und andersrum. Nein, leider kann man Serien noch nicht im Kino gucken, aber so fast. Wie auch immer, das war's jetzt wirklich. Viel Spaß euch noch und möge die Macht mit euch sein. Immer.
Spalterradio, hört, was euch verbindet.